Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und wir haben heute die Frau Sabine Maigl zu Gast. Sie ist von der Geschäftsstelle Digitale Agenda der Stadt Ulm. Hallo Frau Maigl.
Hallo.
Eine alte Bekannte in diesem Sinne, dass Sie schon oft da waren. Und auch heute geht es wieder um digitale Zukunftsstadt 2030, genauer gesagt im Rahmen der Themenwoche mit Akzente Plus.
Ja.
Okay, also was verbirgt sich denn jetzt erstmal hinter Akzente Plus, wenn wir damit gleich mal anfangen?
Also hinter Akzente Plus verbirgt sich sozusagen die Verbreitung von den Ideen der Nachhaltigkeit für die Stadt Ulm. Und zwar in ganz unterschiedlicher Art und Weise, was man da mit sozialen, mit ökologischen, aber auch mit ökonomischer Nachhaltigkeit verbinden kann. Und da kommen immer wieder unterschiedliche Initiativen auch zu Wort, die für die Stadt in diesem Sinne die Stadt vielleicht ein Stückchen besser machen wollen. Und diesmal geht es auch um die Zukunftsstadt.
Ah ja, das heißt, das ist also so ein Oberbegriff, alles Mögliche, was halt die Stadt betrifft. Und jetzt eben, Zukunftsstadt, haben Sie gesagt. So. Und da steht aber auch noch was von Zukunft gemeinsam digital gestalten. Jetzt, wenn wir mal so ein bisschen zurückblättern, Sie waren ja schon ein paar Mal bei mir. Das Ganze ist ja jetzt in der dritten Phase, wenn Sie jetzt erstmal so ein bisschen was aus den ersten zwei Phasen erzählen, was da so los war, Wettbewerb oder man musste sich ja, glaube ich, bewerben. Irgendwelche Dinge waren doch da, wenn ich das so im Hinterkopf habe.
Genau, also Zukunftsstadt ist an sich ein Wettbewerb vom Bundesforschungsministerium aus Berlin und ganz am Anfang 2015 war der Aufruf da an alle Städte in Deutschland, sich zu bewerben für diese Frage, was brauchen denn Städte, um wirklich in 2030 noch zukunftsfähig zu sein und auch lebenswert zu sein. Und damals haben 180 Städte mitgemacht. Aus diesen 180 Städten wurden 50 Städte ausgesucht, die dann eine gute Bewerbungskizze eingereicht hatten. Und Ulm war eine davon. Und Ulm hat damals schon so diese Frage umgetrieben, inwieweit wird sich unser Leben verändern durch digitale Techniken? Und können diese digitalen Techniken nicht auch das Leben so ein Stück weit in dieser Stadt dann besser machen?
Das, also die Digitalisierung, die stand da bei dieser Ausschreibung beziehungsweise bei Ihrem Antrag, bei Ihrer Bewerbung im Fokus, kann ich so sagen?
Genau, also die stand bei Ulm immer schon im Fokus, wobei es natürlich insgesamt um verschiedene Herausforderungen für Städte bei diesem Wettbewerb gegangen ist. Da gab es Städte, die haben sich speziell dem Klimawandel zugewendet, da gab es Städte, die haben sich mit der Frage der Demografie beschäftigt. Es gab auch Städte, die haben sich zum Beispiel mit frühkindlicher Bildung für Nachhaltigkeit beschäftigt. Also ganz unterschiedlich.
Ja. Und warum Ulm für die digitale Zukunft?
Weil damals die Stadt und die Stadtspitze und natürlich auch die entsprechenden Leute, die damit dran beteiligt waren an diesem Wettbewerbsaufruf, sich gedacht haben, das ist ein sehr dringendes Thema, was man auch mit der Bürgerschaft zusammen diskutieren muss. Das treibt viele um, viele wissen nicht genau, was wird die Zukunft so bringen, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff. Und wir empfanden das alle als eine gute Idee, um damit wirklich auch in die Bürgerbeteiligung zu gehen und nicht nur die Ideen aus dem Rathaus zu diesem doch sehr weit umfassten Begriff dann sozusagen umzusetzen.
So eine ganz pragmatische Frage, wenn man sich dann bewirbt und erfolgreich ist, dann gibt es ja irgendetwas und man muss auch auf der anderen Seite etwas tun. Was gab es denn? Geld wahrscheinlich.
Ja genau, es gab Geld, damals noch nicht so viel und damals ging die erste Phase ging auch relativ kurz, nämlich nur ein knappes Dreivierteljahr. Und die Aufforderung war, in die Bürgerbeteiligung zu gehen und konkret Ideen aus der Bürgerschaft zu sondieren und zu sammeln zu dieser speziellen Fragestellung. Das war sozusagen, das war, was Inhalt des Antrags war.
Und wie ist denn das durchgeführt worden? Sie haben sich da irgendwelche Veranstaltungen gemacht, da sind die Bürger gekommen, wie ist das abgelaufen?
Also zunächst haben wir uns damals Gedanken gemacht, welche Bereiche sind denn eigentlich von der Digitalisierung betroffen. Und dann hatte man festgestellt, dass es sehr, sehr viele Bereiche sind, weil eigentlich betrifft das sozusagen fast alles. Und hat dann aber so Themenblöcke gebildet und versucht, zu den einzelnen Themenblöcken, ich sage jetzt mal einen, das war zum Beispiel Bildung und Forschung, was passiert da in den Schulen, was passiert aber auch in außerschulischer Bildung. Und hat dann versucht, zu diesem speziellen Themenkomplex Referenten zu holen, um erstmal Impulse auch in die Bürgerschaft reinzubringen. Und dann hat man versucht, diese Impulse im Rahmen von Workshops wirklich aufzuarbeiten und mit den Leuten auch näher dann drüber zu diskutieren, was sind denn jetzt so die Ideen, die ihr dazu habt, wo wollt ihr damit hin?
Also Bildung war also ein Punkt. Welche, wenn wir noch ein paar Beispiele nehmen, was war sonst noch?
Ein zweiter Block war zum Beispiel Kultur, Freizeit, Tourismus. Ein dritter Block befasste sich mit Verwaltung, Gesellschaft, Politik. Ein vierter Block, der herausgebildet wurde, war damals Mobilität, Energie. Und ein fünfter Block war dann Wirtschaft. Und Handel, auch wirklich ganz, ganz wichtig. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ja genau, und einer war noch, wie gehen wir denn im Alter damit um? Also inwieweit ist demografischer Wandel, spielt da eine Rolle? Was gibt's im Gesundheitsbereich dort? Das war dann der sechste Block.
Also alles im Prinzip, was
im Prinzip alles, ja.
Alles, was die Stadt betrifft. Das Alter wird mich demnächst auch betreffen.
Das ist eines der spannendsten Themen.
Ja, ja, gut, das wird man dann sehen. Ja, also da waren diese Workshops und Sie haben da so Ideen gesammelt und dann war schon der erste Teil rum, oder wie?
Ja, genau, dann war der erste Teil auch schon rum. Das war wirklich so die erste Phase. Und dann gab es einen Aufruf eben für die zweite Phase, wo man gesagt hat, wenn ihr jetzt weitermachen wollt, wie würdet ihr denn vorgehen, um jetzt aus diesen vielen gesammelten Ideen, damals waren das über 400, wie würdet ihr denn vorgehen, um das jetzt so ein Stück weit zu fokussieren und da Umsetzungspläne für diese Probleme, die da auch aufgeworfen wurden, zu entwickeln? Ja. Und dann musste man dafür ein Konzept einreichen.
Okay, also der erste Teil ist rum. Sagen wir jetzt auch, machen wir Musik in der Plattform. Sabine Maigl von der Geschäftsstelle Digitale Agenda der Stadt Ulm. Und wir haben uns über diesen Bundeswettbewerb Zukunft Stadt 2030 unterhalten und so ein bisschen über die erste Phase geredet, was da alles passiert ist. Und man musste oder konnte sich natürlich dann auch für die nächste, für die zweite bewerben. Ja, und das haben sie natürlich gemacht, klar.
Genau, und in der zweiten Phase sind dann von diesen 50 Städten, die in der ersten Phase dabei waren, sind die Hälfte weitergekommen, also ein bisschen weniger wie die Hälfte, 23, durften dann ein Umsetzungskonzept entwickeln. Ulm war wieder mit dabei, was uns alle sehr gefreut hat. Und das ist dann eben umgesetzt worden und durchgeführt worden von Anfang 2017 bis Mitte letzten Jahres. Und es ging darum, die Ideen, die zuvor entwickelt worden sind, zu fokussieren und zu sagen, was macht denn jetzt wirklich Sinn, das 3 Jahre lang dann auch zu erproben im Stadtraum. Also nicht nur die Ideen zu haben, sondern wirklich auch die Sachen dann umzusetzen. Und das war ein super spannender Prozess mit vielen Workshops und auch einer großen, großen Bürgerwerkstatt. Da war ich ja letztes Jahr dann um die Zeit auch schon mal hier. Und bei der Bürgerwerkstatt waren dann über 300 Leute da, die wirklich an diesen 2 Tagen total intensiv diskutiert haben. Und wo wir dann auch gemerkt haben, was den Leuten wirklich unter den Nägeln brennt. Ja.
Ja, was brennt denn? Klar, also ich muss jetzt schon nachfragen, natürlich vieles, aber was waren dann auch da die Schwerpunkte? Da gab es doch sicher auch etwas, wo man gesagt hat, oh ja, da klemmt es jetzt besonders oder da ist das Interesse besonders hoch.
Ja, also was für uns wirklich sehr, sehr spannend war, war zum einen natürlich, wo kommen wie viele Leute, in welchen Themenbereich, wo sind die Leute auch 1,5 Jahre bei der Stange geblieben und sind immer wieder in Workshops gekommen und wo ist denn so das wirklich ganz große Bedürfnis. Und eines, was wir festgestellt haben, war, dass wir die ältere Generation bei der ganzen Geschichte nicht vernachlässigen dürfen, sondern ganz besonders ein Augenmerk drauf haben, weil da geht es natürlich viel auch drum, dass es auch so eine digitale Teilhabe gibt, also dass wirklich alle mit diesen neuen Entwicklungen mithalten können. Und das, was da die Leute sehr bewegt hat, war und wo sie kaum eine Antwort auch gefunden haben in den Medien und was halt alles so am Markt ist, sozusagen, wie können denn diese digitalen Techniken helfen, dass man länger zu Hause alleine und selbstständig wohnen kann? Das war wirklich eines der ganz, ganz dringenden Fragen mit diesem ganz großen Bedürfnis. Ich möchte da ordentlich beraten werden dazu. Ich möchte nicht einfach irgendwas kaufen. Am Ende nimmt dann irgendjemand meine Daten. Wo gebe ich die hin? Und ist das Produkt, was ich dann erwerbe, ist es auch wirklich so tauglich, dass es auch mir im Alter dann hilft? Oder ist das jetzt nur was, wo jemand groß Geld mitverdienen will?
Also die Leute, klar, die wollen, geben mir auch so. Ich denke auch manchmal drüber nach. Altersheim, man kriegt es ja, wenn man an der Schule ist, mit, wenn Altenpfleger ausgebildet werden, da denkt man auch, will ich eigentlich mal ins Altersheim? Sorry, wenn ich das so ungeschützt sage. Man möchte, klar, man möchte am liebsten daheim bleiben und wenn einem da die Digitalisierung helfen kann, klar, man denkt vielleicht an irgendwelche, weiß nicht, Notrufsachen oder ich weiß es nicht. Was waren denn, was kam denn da so hoch?
Ja, also da kam eben schon hoch dieses große Bedürfnis, dass man gerne Hilfsmittel hätte, wo man sich noch nicht gleich bindet an eine Institution. Also klar, es gibt so diesen Notruf, was Sie schon angesprochen haben. Da steckt dann aber dahinter auch immer gleich eine komplette Versorgungsstruktur. Ich mag jetzt gar keine Namen nennen, das wird ja quasi von allen angeboten. Will ich das schon? Oder gibt es vorab noch was? Und dann auch immer verknüpft diese Frage, und das war für uns dann eben auch in diesem Thema der Nachhaltigkeit wirklich sehr wichtig, wie teuer ist das dann, wenn ich mir das besorge, und kann ich mir das im Alter dann mit meiner Rente auch wirklich leisten? Und für uns war sehr spannend, dann wirklich in diesen 1,5 Jahren auch zu eruieren mit vielen Firmen, mit Startups und so, dass in diesem Bereich noch gar nicht so viel auf dem Markt ist, also auch man nicht in vielen Dingen nicht einfach zum Mediamarkt gehen kann und dort was besorgen kann, mit dem entsprechenden TÜV-Siegel, sage ich mal. Ja. Und dann eben auch so, dass ich nicht 250 Euro im Monat abdrücken muss. Also wie kann ich sowas für alle dann wirklich zugänglich machen?
Also ich denke mal auch so eine wesentliche Sache, dass die Leute dann irgendwo so ein Portal haben, wo also ich sage jetzt mal das, was sie wirklich brauchen, alles beieinander ist, dass ich mich nicht da, weiß der Kuckuck, durch wie viele Dinge durchklicken muss und nichts finde.
Genau, also es muss einfach sein, es muss günstig sein, es muss klar sein zu bedienen und es muss eben vertrauenswürdig sein. Das war so ein wesentlicher Fokus aus diesem Themenbereich. Aus dem heraus ist dann auch unsere Idee entstanden, eben für die konkrete Umsetzungsplanung in der dritten Phase, aber da kommen wir dann nachher nochmal drauf. Mhm. Ein zweiter Punkt, der sehr, sehr viele angesprochen hat, das war das Thema Mobilität. Und zwar das Thema Mobilität, was fehlt konkret in Ulm und was habe ich schon in anderen Städten? Und Mobilität dann auch so gedacht, dass ich nicht sozusagen mit dem Auto nur überall hinkommen will, sondern dass ich möglichst viel gerne wechseln würde mit dem Fahrzeug, mit dem ich mich fortbewege, und ich will mich gar nicht festlegen. Also ich will zum Beispiel in der Früh mit dem Fahrrad irgend zu einem Punkt kommen von A nach B und dann aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht am Abend wieder zurück, und zwischendrin bewege ich mich dann nochmal mit einem anderen Verkehrsmittel. Mhm. Und das sollte alles möglichst einfach sein und einfach auch zum Tauschen, ja.
Naja, wie man es gerade braucht. Ich sage jetzt mal, wenn ich in die Innenstadt gehe, dann nehme ich nicht das Auto mit.
Genau,
da ja. Da schieße ich mir ins Knie. Ja, also da muss man mal gucken, wo fährt man hin, wechseln, klar.
Genau, ja. Also und was gibt es da auch für Ulm für Möglichkeiten, wenn Ulm jetzt eben nicht so groß ist wie München oder Berlin oder Frankfurt, wo sich ganz andere Geschäftsmodelle in diesem Bereich ja lohnen? Ich sag jetzt mal, wir hatten hier ja, war ja die Modellstadt
für Car to Go. Ich bin auch ab und zu mal gegoat mit dem Ding und dann war es ja wieder rum, gell?
Und dann war es wieder rum, weil einfach hier nicht so die Einwohnerzahl ist, dass sowas wirklich wirtschaftlich dann auch läuft für eine Firma.
Ja. Und dann muss ich auch sagen, das war manchmal nicht so, dass ich dann ein Auto gekriegt habe oder muss dann doch wieder, weiß der Fuchs, wie weit laufen. Also ich bin nicht allzu oft gefahren, also ich bin mitschuld.
Ja, also wie gesagt, das war noch so eine Aufforderung an uns, lasst euch damals was einfallen, vielleicht gibt es da wirklich was Innovatives, was man mal ausprobieren kann und fördern kann, damit wir hier das Angebot verbreitern. Und ein großes Thema war auch weiterhin einfach die Bildung, wo wir dann schon auch festgestellt haben, ja, gerade auch im außerschulischen Bereich ist von jung bis alt ein sehr großer Bedarf da, Dinge kennenzulernen, über Dinge mehr Bescheid zu wissen, was ich mir nicht immer nur zu Hause holen kann.
Und Dinge, die vielleicht die Volkshochschule auch nicht alle, die VH muss man in Ulm sagen. Das ist ja kein, also jedenfalls ja. Auch nicht, die kann ja auch nicht alles abdecken.
Ja, genau, beziehungsweise wir dann auch gemerkt haben, wir haben auch eine Aufgabe, um diese Multiplikatoren zu schulen, damit es hinterher eben genau von diesen Bildungsträgern wie VH oder wie Familienbildungsstätte oder wie Stadtjugendring auch übernommen werden kann und sozusagen in ihr Regelprogramm dort einfließen kann.
Ja, dass die das dann auch machen.
Genau.
Ja, okay, dann würde ich sagen, wieder mal eine Musik. Jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Player habe. Ja, doch, der muss ich jetzt holen. Ja, Frau Maigl, was waren denn dann die Kriterien für diese Auswahlfälle, nenne ich es jetzt mal?
Ja, über die Kriterien haben wir uns wirklich sehr lange Gedanken gemacht und wir haben dann auch berücksichtigt, dass wir ja in einem Forschungsprogramm unterwegs sind, was sich nennt Forschung für nachhaltige Entwicklung. Und wie ich vorher schon mal gesagt habe, es geht ja bei Nachhaltigkeit jetzt nicht nur um alles, was grün ist, sondern es geht auch um diese soziale Nachhaltigkeit, also einen viel größeren Begriff eigentlich. Und dann standen wir durchaus auch vor der Frage und gesagt, naja, Digitalisierung an sich per se einfach so ist ja nicht immer nachhaltig, aber kann sie nicht vielleicht auch doch einen Beitrag dazu leisten? Und danach haben wir dann unsere Kriterien ausgesucht und ein Kriterium war eben, dass wir gesagt haben, alles, was wir an digitalen Services und Dingen entwickeln wollen, das muss auf jeden Fall offen sein. Also offen heißt in dem Fall, dass wir sagen, wenn wir Bildungsmaterialien erstellen, dann fallen die unter diese Creative Commons Lizenz und werden hinterher auch offen allen zur Verfügung gestellt und alle können sie hinterher weiter nutzen. Wenn wir im Kulturbereich sind, dann gilt auch das dort und so haben wir dann unsere Prototypen gebildet. Das heißt, also im Kulturbereich haben wir dann zum Beispiel gesagt, wir wollen alte Straßenbahnbilder sammeln von Leuten und diese Bilder dann einscannen und allen auf Wikimedia zur Verfügung stellen. Und dass eben keiner dann dafür hinterher bezahlen muss. Das ist zum Beispiel für offen und für alle. Dann das Gleiche gilt natürlich für Verkehrsdaten und so weiter. Und das ist einfach so ein Ansatz, den eine Stadt auch fährt, indem sie dann sagt, wir vergeben keine Konzessionen an irgendjemanden. Eine Firma machen uns dann nicht abhängig, sondern wir verfolgen dieses Prinzip der Offenheit. Das hat viel, viel Auswirkungen für die gesamte Stadtgesellschaft. Dann, und damit sorgt es eben auch für Nachhaltigkeit, weil die Dinge immer weiterhin nutzbar sind und nicht irgendwo verschwinden in irgendeinem Datensilo. Das zweite Kriterium war, dass wir gesagt haben, wir wollen nichts, was nur für einzelne Gruppen ist, sondern wir wollen wirklich was für alle machen, auch für die, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Die müssen sich diese Techniken auch leisten können. Und das dritte war dann natürlich wirklich mehr in Richtung ökologische Nachhaltigkeit, dass wir gesagt haben, wir wollen Dinge haben, die sehr ressourceneffizient sind und die sehr eine lange Lebensdauer auch haben und wenig Energie brauchen. Auch im Bereich der Digitalisierung nicht so eine ganz Selbstverständlichkeit. Und das vierte war, dass wir dann gesagt haben, naja, aber es muss jetzt schon auch in gewisser Weise clever sein, was da entwickelt wird. Und das darf jetzt nicht nur analog sein. Also eine Idee wie zum Beispiel mehr Grillplätze in der Friedrichsau, die flog dann raus, weil das halt nun mal was ist, was man jetzt gar nicht irgendwie mit digitaler Technik verbindet.
Das muss auch nicht sein. Höchstens man würde die buchen müssen oder sonst was. Naja, aber Sie haben jetzt das mit den Straßenbahnen erwähnt und bei dieser Gelegenheit hat es bei mir insofern Klick gemacht. Ich habe da diese ganzen Straßenbahnbilder im Verschwörhaus gesehen. Welche Rolle spielt denn das Verschwörhaus in der ganzen Geschichte?
Ja, das Verschwörhaus ist eben sozusagen unser Ort für die Bildung, ja, für die außerschulische Bildung und durchaus auch für alle Bevölkerungsgruppen und auch für jedes Alter, also von jung bis alt. Und das versuchen wir jetzt dann eben auch in der dritten Phase, jetzt springen wir so ein bisschen auch nochmal mehr weiterzuentwickeln, dass wir sagen, wir sind ein offenes Haus, ja, von den und machen Angebote in diesem Bereich, dass man hier Dinge lernen kann, dass man befähigt wird, mit den neuen Techniken umzugehen, für jung bis alt.
Mhm. Ja, jetzt haben Sie den dritten Teil angesprochen und da haben Sie ja, so wie ich das hier auf meinem Blättchen gelesen habe, ja die Korken knallen lassen, weil da sind ja nicht mehr allzu viel in die dritte Phase gekommen. Natürlich Ulm, okay, aber es war nicht mehr, nicht so besonders viel. Erzählen Sie mal ein bisschen drüber.
Ja, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Phase, weil wir letztes Jahr im August diese Skizze eingereicht hatten und mit unseren ganzen Partnern, die mit uns da zusammengearbeitet haben in der zweiten Phase, das waren immerhin 25, haben wir viele Runden verbracht und gesagt, was ist denn jetzt wirklich so die Knalleridee, dass wir da auch wirklich weiterkommen? Was verbindet uns alle in diesen unterschiedlichen Bereichen? Was ist das, was wir wirklich auch im Stadtraum dann ausprobieren wollen? Und wir haben dann, finde ich, wirklich eine sehr, sehr gute Skizze eingereicht, haben ja dann auch gewonnen, haben den Zuschlag gekriegt Ende Oktober und sind eine von 7 Städten in ganz Deutschland, die jetzt sagen kann, wir sind Zukunftsstadt für die nächsten 3 Jahre.
In Süddeutschland, so wie ich das gesehen habe, die einzige.
Ja, genau. Ja.
Wer ist denn sonst noch dabei?
Also sonst ist dabei Dresden, die haben auch ein sehr spannendes Konzept. Gelsenkirchen ist dabei, dann ist dabei Lüneburg, dann sind aber auch kleine Städte dabei, so wie Friedrichstadt. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, wer 4, 5, 2 fehlen mir jetzt noch.
Ja, so. Kommen wir nachher noch drauf. Ja. Ja gut, aber jedenfalls Ulm ist dabei und das ist ja schon ein ganz großer Erfolg. Wie lange geht denn die dritte Phase jetzt?
Die dritte Phase geht genau 36 Monate, nachdem dann die Skizze von einer unabhängigen Jury positiv bewertet wurde, haben wir die Erlaubnis bekommen, uns jetzt also einen rechtsverbindlichen Antrag zu stellen. Das haben wir dann gemacht bis Ende des Jahres, haben den rechtsverbindlichen Antrag eben beim Bundesforschungsministerium eingereicht. Der wird jetzt gerade geprüft und wir hoffen dann, dass wir wirklich pünktlich im Mai starten können.
Ach so, deswegen haben Sie jetzt von Skizze geredet. Das war jetzt noch nicht der eigentliche Antrag, sondern so eine Vorstufe, ja, ihr dürft jetzt.
Oder? Genau, ihr dürft.
Und dürft eben jetzt nur gucken und sagen, bitte gebt uns das.
Ja, man braucht eben dann dieses ganz formalisierte Verfahren. Also es durften auch wirklich nur diese 7 Städte, wo die Skizze gut bewertet wurde, die hatten den Zugang dann freigeschaltet beim Bundesforschungsministerium. Und die prüfen jetzt natürlich sehr genau nach allen möglichen formalen Kriterien nochmal unseren sehr, sehr detaillierten Arbeitsplan, unseren sehr, sehr detaillierten Finanzplan, unsere Vorhabensbeschreibung, alle Angebote, die wir eingeholt haben und so weiter.
Das muss doch jetzt ich muss ja auch manchmal so Anträge machen, aber so kleinere sein, das muss doch ein wahnsinniges Geschäft gewesen, schwäbisch gesagt Geschäft gewesen sein.
Ja, ja ist es, genau. Ja, ja.
Zu wie viel waren Sie denn da?
Wir waren zu zweit.
Oh, Das war also eine richtige Vollzeit.
Genau.
Beschäftigung, ja.
Aber es ist ja für eine tolle Sache, lohnt sich ja wirklich auch.
Ja, klar, das ist klar. Ja gut, dann wollen wir so ein bisschen in die Details gehen, wenn die nächste Musik vorbei ist. Ihr hört Radio Free FM, die Plattform, und im Rahmen der Themenwoche mit Akzente Plus geht es heute um die Zukunftsstadt 2030 und bei uns zu Gast ist Frau Sabine Meigl, die Leiterin der Geschäftsstelle Digitale Agenda der Stadt Ulm. Ja, vor der Musik haben wir erfahren, dass die Stadt Ulm jetzt also auch bei der dritten Runde dabei ist von nur 7 Städten dann, also insgesamt. Und welche Bereiche passiert jetzt dann was? Sie haben ja einen Antrag gestellt und wo sind jetzt die Schwerpunkte? Wieder die alten, neue?
Ja, also vielleicht mal ein Satz noch vorneweg. Was ist denn so die Idee, die sich so wie ein roter Faden auch von Phase 1 bis Phase 3 jetzt zieht und was jetzt auch diese Bereiche verbindet? Und da hat sich schon sehr klar rauskristallisiert, dass wir das Thema nehmen Internet der Dinge. Internet der Dinge, was eben heißt, dass Dinge miteinander kommunizieren, dass wir mit Sensoren arbeiten und dass die Sensoren dann Botschaften geben und sich daraufhin dann Dinge bewegen oder tun und das in diese Technik eben in verschiedenen Bereichen wirklich den Leuten auch zu erklären und sie zu befähigen, damit dann noch umzugehen. Was bewirkt dieses Internet der Dinge und wie muss man dann damit auch umgehen als Stadtverwaltung? Das stand für uns dann sozusagen im Vordergrund. Und in Ulm gibt es ja diese Besonderheit, dass es eben als, dass Ulm als eine der wenigsten Städte in Deutschland schon ein komplettes LoRaWAN-Netzwerk hat. Das bedeutet, dass man auf einer Funkfrequenz relativ günstig über weite Strecken kleine Datenmengen übertragen kann. Und in Ulm wurde dann auch eine Platine erfunden, die diese Sensoren brauchen, die sehr, sehr kostengünstig ist. Da war das Verschwörhaus auch wieder im Spiel. Und diese Platine, die vorher um die 50 Euro gekostet hat, ist dort eben entwickelt worden und von der Firma, von der Ulmer Firma dann noch hergestellt worden für nur 10 Euro, sodass diese ganze Technik plötzlich für mehr Leute verfügbar ist. Das steht so ein bisschen auch so dahinter, hinter diesen ganzen Ideen. Was sind es jetzt für Bereiche, um da konkret drauf einzugehen? Wir haben zwei Bereiche, verfolgen wir nicht mehr weiter, nämlich den Bereich Kultur und den Bereich Wirtschaft. Aber konkret im Stadtraum an Anwendungsbeispielen wird gezeigt, wie man mit dieser Technik umgeht im Bereich Mobilität, im Bereich Bildung, im Bereich Alter und im Bereich Verwaltung. Auch ein ganz spannender Bereich.
Ja. Und die zündende Idee war, also oder vielmehr was das Innovative, das ist jetzt diese Internet der Dinge-Sache. Also
genau,
ich sehe das richtig. Und das genau. Hat auch was mit Mobilität zu tun, wenn ich
genau,
das so
richtig.
Jetzt also, irgendwie in meinem Kopf muss ich das jetzt irgendwie verarbeiten.
Ja, genau. Also die Idee war dahinter, was kann ich dann mit diesem LoRaWAN-Netzwerk, was kann ich mit diesen Sensoren, die über dieses Netzwerk dann arbeiten, wie kann ich damit Mobilität klüger machen und wie kann ich damit ein System entwickeln, was sehr günstig ist und wo dann plötzlich viele drauf zugreifen können und sich neue Dinge entwickeln. Weil das Thema ist ja, wir wollen Innovation in den Stadtraum bringen. Also wir wollen jetzt nichts machen, was es in anderen Städten schon gibt. Mhm. Weil wir bewegen uns ja in einem Forschungsprojekt.
Ja, klar,
ja genau. Also es geht
genau,
also es geht hier nicht um Stand der Technik, es geht hier wirklich um super innovative Dinge. Was wird gerade so entwickelt, was will man mal ausprobieren? Und das hat natürlich auch immer die Gefahr des Scheiterns in sich. Ja, da reden wir auch relativ offen drüber. Wir wissen nicht, ob das, was wir jetzt dann ausprobieren in diesen nächsten 3 Jahren, wirklich alles zum Erfolg führen wird, aber wir sehen darin große Hoffnungen. Ja, wir sehen darin große Chancen, sonst würden wir hätten uns nicht dafür entschieden. Aber wir werden bei allen diesen Feldern eben auch von der Forschung begleitet, die das dann auch immer wieder auswertet.
Mhm. Ja. Forschung, welche Institutionen sind das dann vom Ministerium? Oder
also wir haben hier aus Ulm, wir haben die Hochschule Ulm eingebunden für den Themenbereich Mobilität. Wir haben die Hochschule Neuem eingebunden für dieses Thema, wie kommunizieren wir denn? Wir haben das ZAWIF eingebunden für den Bereich Bildung. Wir haben die Uni Ulm eingebunden für den Bereich Alter, Demografie und auch noch das Fraunhofer. Und weil es halt hier in Ulm jetzt auch nichts gibt, wo man Verwaltung studieren kann, mussten wir da ein bisschen weiter weggehen und haben die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen mit eingebunden für den Bereich Verwaltung.
Und ich habe das irgendwie so ein bisschen mitgekriegt im Bereich mit diesem LoRa, also diesem Long, oder wie heißt das, Low Power Radio Wide Area Network, also komische Abkürzung.
Ja, genau.
Da ist ja schon ein bisschen was entstanden. Also
genau.
Da läuft ja schon was.
Ja, es läuft eben was und das ist eben auch das Besondere in Ulm. Man hat eben schon sehr viele Gateways hier aufgebaut. Also die Versorgung über das gesamte Stadtgebiet ist schon da. Und was jetzt eben noch fehlt, sind wirklich konkrete Anwendungsfälle. Wo kann ich das denn einsetzen? Wo hilft mir denn diese Technik, auch so im Alltag? Und deswegen haben wir auch hier die Community mit eingebunden bei diesem Antrag. Also die 30 Ehrenamtlichen oder ungefähr 30 Ehrenamtlichen aus dem Verschwörhaus, die sich schon seit 2 Jahren mit diesem Netzwerk, mit dieser Technik beschäftigen, die auch diese Platine mitentwickelt haben und die dann gesagt haben, das oder das, das wäre doch mal super, wenn wir das auch in der Stadt ausrollen würden und uns da auch sehr viel beraten haben bei unserer Auswahl, was wir jetzt ganz konkret machen.
Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, im Bereich Mobilität habe ich jetzt noch gar keine so eine richtige Idee, weil Sie haben ja gesagt, die Datenrate ist ja sehr, sehr gering. Also ich kann da jetzt nicht irgendwie meine Körperdaten darüber schicken. Also sagen wir mal EKG, das geht nicht, sondern das Ding ist also wahnsinnig langsam. Klar, sonst ging es auch nicht so weit.
Ja, was man natürlich eben gut machen kann, ist zum Beispiel, wo sich etwas etwas befindet, weil das sind einfach zwei Koordinaten, das sind ein paar Zahlen, das sind jetzt nicht die riesen Datenpakete, ich kann da keine Bilder, keine Videos drüber schicken, aber ich kann zum Beispiel einen GPS-Sensor sehr einfach über LoRaWAN auch laufen lassen. Und damit habe ich die Möglichkeit, mit einem sehr günstigen System, wenn ich mir da noch einen Schließmechanismus dazu überlege, kann ich damit zum Beispiel kleine Fahrradverleihsysteme aufbauen. Ja, zum Beispiel für eine Wohngemeinschaft, ja, oder für eine kleine Firma, wo man dann diese Fahrräder oder auch Lastenräder mit dieser Technik untereinander tauscht. Und das ist zum Beispiel ein so Anwendungsfall, den es bisher definitiv noch nicht gibt. Es gibt Fahrradverleihsysteme, klar, es gibt von der Bahn und die ganzen großen, aber da sind wir wieder genau an dem Punkt, dass Ulm nicht genügend Einwohner hat, damit das wirklich wirtschaftlich läuft. Ja. Aber sowas, was dann eben nur über kleine Gemeinschaften organisiert ist oder über kleine Firmen oder über Genossenschaften oder wie auch immer, da braucht man dann eben freie Systeme. Also da kommt wieder der offene Gedanke, da kommt wieder der Gedanke, es muss günstig sein, damit ich das auch erwerben kann. Und da sind wir jetzt gerade dran, das sozusagen vorzubereiten.
Das heißt also jetzt, ich spinne da dann immer mal so ein bisschen weiter, wenn ich jetzt mal Lust hätte, Fahrrad zu fahren, also ich denke jetzt gerade so, und dann würde ich irgendwie, man kann ja mit dem Smartphone allem möglich aufs Internet zugreifen, und dann könnte ich gucken, auf welcher Koordinate ist jetzt gerade irgendwie ein Fahrrad, das ich jetzt brauchen könnte.
Genau, wenn ich dann in so einer Gemeinschaft drin bin, kann ich das Fahrrad orten, ich kann das mit dem Handy dann oder mit dem Smartphone dann noch öffnen, dieses Schloss, ja, und kann es auch wieder verschließen, ich kann es orten, und das ist eben eine ganz einfache Anwendung von dieser Technik, die mir dann auch hilft.
Das kann ich mir erinnern, richtig. Ich war mal im Verschwörhaus einfach mal so, und da haben die über irgendwelche Schlösser aus China geredet,
glaube ich. Ja, genau. Also. Genau. Also wir schließen dann damit sozusagen an, an zwei Ehrenamtliche aus dem Verschwörhaus, die ein sogenanntes Mobilitätsstipendium gewonnen haben. Und da ging es wirklich ganz konkret um diese Hardware. Die haben sich nämlich Schlösser aus China bestellt, haben die dann auseinandergebastelt, das Innenleben rausgenommen aus China und mit deutschem Innenleben gefüllt. Ja, einfach auszudrücken, und dabei kam eben dann auch wieder diese Platine zum Einsatz, da kam dann dieser GPS-Sensor zum Einsatz, und dann braucht man natürlich zwei, drei Komponenten noch mehr, damit das wirklich auch wieder schließt und funktioniert. Ja, ja.
Genau. Also die Wandtasche, die ist die chinesische Füllung raus in die Maultaschenfüllung rein.
Genau, so ganz einfach gesprochen, ja. Und dafür müssen die Komponenten eben auch günstig sein. Ja, also, ja.
Sonst, wenn es zu teuer ist, dann machen wir es nicht.
Ja. Ja.
Aber nichts kosten darf es ja auch nicht.
Genau.
Okay, gut, also es sind Mobilität. Gibt es dazu noch was zu sagen zur Mobilität? Sonst würde man das an der Stelle mal abschließen. Haben Sie noch was zu sagen?
Ja, dann mit diesen Sensoren kann man dann sicher auch noch ganz andere Anwendungsfälle gucken, was man da dann noch messen kann. Das geht von, man kann da Besucherzählungen machen, zum Beispiel in ÖPNV, in Bussen. Wie voll ist ein Bus? Wie voll ist eine Haltestelle? Um daraus dann auch wieder Anwendungen abzuleiten, um zum Beispiel mehr Busse dann in bestimmten frequenzreichen Zonen fahren zu lassen und sowas. Also es geht viel um Datenerhebung natürlich bei diesen Sensoren.
Das heißt, oder auch ganz, wenn ich jetzt das Gefühl habe, es kommt bei mir nicht auf 5 oder 10 Minuten an, dann gucke ich, fahre vielleicht 10 Minuten später.
Genau.
Da ist die Straßenbahn nicht, da kann ich sitzen.
Genau, sowas, ja. So das ist eine ganz einfache Anwendung.
Ja, aber es ist immer mal eine interessante Sache. Ja. Okay, also, dann würde ich sagen, schauen wir uns danach noch Alter und Bildung an und jetzt zwischendurch noch ein bisschen Musik. Und dann müssen wir aber auch Gas geben. Ich sehe schon, die Uhr ist schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. Also die zündende oder eine der zentralen Ideen bei dem neuen Antrag, bei dem neuen Projekt, das jetzt läuft, war also dieses LoRaWAN, also praktisch dieses Radionetzwerk, das mit geringer Leistung senden kann, auch nur andererseits sehr weit geht und auf der anderen Seite eben nur geringe Datenraten hat. Aber wir haben es ja gehört, im Zusammenhang mit der Mobilität reicht das ja. Wenn man beispielsweise irgendwelche GPS-Daten überträgt, da ist ja nicht allzu viel, was man da rüberschieben muss. Ist ja keine Gesichtserkennung wie in China, solche Dinge. Ja, der nächste Bereich ist Bildung. Und was gibt es denn da für Ideen für die LoRa?
Ja, also da steht für uns im Vordergrund, dass wir diese Technik möglichst vielen Leuten klar machen, was kann man damit machen, um wirklich auch so ein Stück weit dieses Bürgerwissen zu generieren, weil kaum einer weiß, wie man mit Sensoren umgeht. Wie kann ich zum Beispiel selber dann auch für mich in meiner Wohnung was ganz einfach damit herstellen und damit sozusagen auch immer, wenn ich was selber mache, lerne ich ja auch, was bedeutet so eine Technik eigentlich. Und dieses Wissen wollen wir weitergeben an unterschiedliche Bildungseinrichtungen, an Multiplikatoren. Ich sage jetzt mal die Volkshochschule, aber auch die Familienbildungsstätte der Stadtjugend dringen, dass die dann eben auch weiter das dann in ihre Kurse mit aufnehmen. Da ist sehr, sehr hohes Interesse da. Und gleichzeitig geht es natürlich viel auch um die Frage, die dann gerade bei der Volkshochschule auch eine große Rolle spielt. Wenn ich mich mit Daten beschäftige, was steckt eigentlich für eine Haltung dahinter? Also brauche ich da vielleicht auch, muss ich da über ethische Werte diskutieren? Wie viel gebe ich frei von mir? Wie ist die Datensicherheit? Was ist denn eine Haltung von der Kommune dann auch in diesem Bereich, wo man dann auch gucken muss, wo sind denn die Grenzen? Nicht alles, was machbar ist, muss ja dann sozusagen auch von einer Kommune gefördert werden und von der Verwaltung. Und wie stellt man sich da dem bürgerschaftlichen Dialog, auch dem Diskurs? Und da wird es sicher sehr, sehr spannende Fragen geben, die wir da erörtern. Das geht dann auch so weit, je mehr Daten Sie erheben und sammeln, irgendwie muss das ja dann auch auswerten, sozusagen, wo setze ich dann maschinelles Lernen ein, wo geht es in künstliche Intelligenz? All das sind Bildungsfragen, die wir diskutieren wollen mit der Bürgerschaft, um dann auch zu so einem wirklichen Ulmer Datenkonzept, Datenethikkonzept zu kommen. Also auf der einen Seite sehr niederschwellig, auch im frühkindlichen Bereich mit der Familienbildungsstätte, so zu gucken, wie gehe ich da im Bildungsbereich mit diesem Thema um und dann aber auch wirklich bis in diesen gesellschaftlichen Diskurs.
Also da geht es so ein bisschen mehr ums Know-how, also jetzt nicht wie bei der Mobilität, dass da irgendwo was angezeigt wird. Also man braucht sich das nicht vorstellen, dass in der Schultasche dann so ein LoRa drin ist. Eher nicht.
Na, man kann sich auch den schulischen Bereich mit einbeziehen. Was können Kinder damit lernen? Wie kann man das in der Schule mit einsetzen, wenn da der Bedarf ist, dann werden wir das mit aufnehmen. Wir haben schon erstmal so die ganze Bildungskette im Blick. Von jung bis alt. Und dann in unterschiedlichen Formaten, von Erzählcafés, von Workshops, von Diskussionen. Da wird es ganz, ganz viel geben, sodass hinterher viele Leute etwas mit diesem Thema Internet der Dinge anfangen können. Das ist eigentlich unser Ziel in dem Bereich.
Jetzt habe ich da so ein bisschen rausgehört, dass diese, wie haben Sie es genannt, Datenethik oder kann man das so nennen? Ja, das ist eigentlich schon ein wahnsinnig wichtiger Bereich. Gibt es da schon Ansätze oder irgendwelche Regelungen, irgendwelche Dinge, die da bei Ihnen, den ganzen Leuten schon im Kopf rumgehen?
Ja klar, wir beschäftigen uns natürlich an der Stelle im Team Digitale Agenda sehr explizit auch mit diesem Bereich. Es gibt aber jetzt noch keine Kommune in Deutschland, die da wirklich auch schon ein Konzept aufgestellt hat. Da sind wir als Ulm, als Stadt Ulm wirklich sehr weit voraus auch. Und das zeigt sich dann zum Beispiel auch darin, dass wir jetzt in zwei Wochen hier einen großen Expertenworkshop haben, wo Leute kommen aus dem Datenethikrat von der Bundesregierung und aus der Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz, die mit uns diese Fragen auch diskutieren werden, weil das ein sehr spannender Bereich ist, auch für Kommunen. Wie stellt man sich da auf?
Ja, das ist für mich, jetzt habe ich wieder was dazugelernt, Datenethik, das ist für mich jetzt ein neuer Begriff. Ich meine, man liest da ab und zu was von Roboterethik, weil so alle möglichen Roboter eingeführt werden sollen. Ja, das ist nicht unbedingt in Ulm, aber da habe ich was schon gelesen. Aber Datenethik, das war mir jetzt neu, aber irgendwie andererseits auch schlüssig, dass man sowas
ja,
braucht.
Ja, also genau, man braucht das eben wirklich, weil man klären muss, bis wohin setzt man zum Beispiel künstliche Intelligenz ein bei Sicherheitsüberwachung im öffentlichen Raum. Will man das nicht? Wo sind da die Grenzen?
Und wo fängt die natürliche Dummheit an? Ja, blödes Wortspiel, ich weiß. Das kann ich mir immer nicht verkneifen, wenn ich künstliche Intelligenz höre. Ja gut, okay. Also Bildung, da haben wir jetzt so eine ganze Reihe von Ideen gehört. Und jetzt kommt noch das Alter. Ja.
Genau, im Bereich Alter arbeiten wir eben zusammen mit der Uni in Ulm. Das ist uns in dem Fall wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir da einen großen Forscherstab generieren konnten über den Leiter auch von dem Krankenhaus, von dem Lehrkrankenhaus der Uni, wo wir einen sogenannten in einen Raum gehen, der in eine Musterwohnung gehen werden, die zunächst nur zeigen sollte, wie man denn mit analogen Mitteln sich im Alter behelfen kann und die wir jetzt erweitern an diesem Ort, wo die Leute eben auch Vertrauen haben und diese Dinge auch erfahren können, um diese LoRaWAN-Techniken. Also da wird es dann Sturzsensoren geben, da wird es Dinge geben, die anzeigen, ob Türen zu sind, wie sich jemand bewegt hat, eben aber alles unter diesem Aspekt. Momentan gibt es schon Sturzsensoren, aber sind die auch wirklich so für Senioren geeignet? Und da ist die technische Eignung oft noch nicht da. Und viele von diesen Dingen sind auch nicht so praktikabel, dass sie dann wirklich von den Leuten zu Hause genutzt werden. Also auch das werden wir proben. Ja. Man kann sich das anschauen in dieser Wohnung, man kann es ausprobieren und man wird diese Dinge dann auch mit nach Hause nehmen können. Wenn man möchte, kann man dann sozusagen auch an der Befragung teilnehmen, wie oft hat man das verwendet. Und hinterher werden wir dann eine ganze Palette an Produkten haben, die sozusagen von vielen Professoren und Experten geprüft worden sind auf ihre Tauglichkeit zu Hause, auf ihre Tauglichkeit für das entsprechende Alter und für den Anwendungsfall, sodass die Leute noch wirklich darauf vertrauen können. Wenn ich das besorge, dann habe ich das und das und das, ist damit gewährleistet.
Ja, bei mir, da klickert's, das ist immer gut, wenn es klickert. Da denke ich jetzt gerade, Sie haben vorher mal, also zu Eingangs gesagt, dass es vielen Leuten dann schwerfällt, sich an irgendwelche Firmen, irgendwelche Verträge zu binden. Und wenn jetzt, sagen wir mal, die Bürger in der Stadt ja selber das LoRa aufbauen, irgendwie läuft's ja so. Ja, genau. Das sind ja irgendwelche Leute, die haben Spaß dran, denen ist das wichtig. Und wenn ich dann diese Seniorensache auch übers LoRa laufen lasse, ja, dann brauche ich nicht die einschlägigen Firmen, die hier einen Handyladen am anderen in der Stadt haben.
Genau, also unsere Idee ist eben, dass wir damit zu Produkten kommen, wo man nicht 250 Euro aufwärts im Monat hinlegen muss und sich einem Geschäftsmodell dann auch hingeben muss, sondern dass man das wirklich mehr Community-basiert auch machen kann, wobei man sicher auch die Grenzen von der ganzen Sache klären werden muss. Ja? Also es ist auch dann nicht eben, LoRa ist dann auch sicher nicht für alle Anwendungsfelder geeignet. Auch das wird daraus gearbeitet werden und sehr klar und strukturiert und transparent dann noch weitergegeben.
Ja, klar. Natürlich ist so eine Geschichte, sage ich jetzt mal, wenn es um Menschen geht, also ganz konkret um Menschen und nicht um irgendwelche Autos oder Fahrräder, dann ist das natürlich datenschutzmäßig eine hochsensible Sache. Das geht ja jetzt nicht unbedingt alle in der Stadt was an, wenn es mich auf die Schnauze haut, sage ich jetzt mal so.
Genau, ja, also da deswegen finden wir gerade diesen Fall auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns da auch ganz expertenreich holen, vom Datenschutzbeauftragten angefangen über den Landesdatenschutzbeauftragten, wo wir dann einfach auch Hilfe bekommen, Unterstützung bekommen in diesem sehr wichtigen Thema.
Also da muss also Verschlüsselung auch
klar,
her. Das wird ja andererseits diesen vielen Internet der Dinge Leuten vorgeworfen, dass jeder halbwegs begabte Hacker dann mein Garagentor aufmachen kann, wenn ich jetzt sowas hätte. Aber brauche ich nicht.
Genau, also genau darum geht es auch. Ja. Von daher ist es, ich finde es auch sehr gut, dass wir so einen Fall noch mit dabei haben und auch mal mit den sensiblen Daten dafür Lösungen entwickeln.
Ja, die letzten 3 Minuten sind angebrochen. Meine übliche Frage, was habe ich vergessen zu fragen, was wollen Sie noch loswerden?
Ach, ich finde, wir haben sehr, sehr viele Themen schon behandelt und ich denke, dass wir in den 3 Jahren sicher auch nochmal den einen oder anderen Anwendungsfall dann wirklich live vor Ort, dass man sich das nochmal anschauen kann und dass wir dann nochmal darüber auch erzählen können und berichten können. Weiß ich, wenn wir die Musterwohnung eröffnen zum Beispiel.
Ja,
oder,
da sind wir dann live dabei.
Genau.
Wir haben jetzt ein tolles Mikrofon, habe ich mal vorher zeigen lassen. Okay. Da brauchen wir gar keinen Rekorder mehr, da ist es der Rekorder im Mikrofon eingebaut.
Ah, super, also, na dann.
Ganz tolle Sachen und man kann ja heute schon übers Internet, können wir ja schon streamen, das ist ja alles ganz toll. Ja, Frau Meigl, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Es gibt sicherlich noch ein paar Termine, die wir zusammen bestreiten. Bin schon gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Dankeschön, dass Sie da waren.
Ja, ganz herzlichen Dank auch.
Das war die Plattform bei Radio Free FM mit Rudolf Arnold und es ging heute um die Zukunftsstadt 2030 im Rahmen der Themenwoche mit Akzente Plus und bei uns zu Gast war Sabine Maigl, die Leiterin der Geschäftsstelle Digitale Agenda der Stadt Ulm. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.